So geht Papa, der Väter-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge So geht Papa. Ich bin Birk Grülling, ich bin Bildungsjournalist und selbst Vater und ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast und zwar Kawa Yunusi. Und zwar werdet ihr den jetzt nicht ganz sofort kennen, wie jetzt irgendwelche Schauspieler oder so, sondern es ist jemand, der in der Geschäftswelt doch sehr bekannt ist. Und zwar hat er sich einen Namen gemacht als Personalchef des Softwareunternehmens SAP. Und er hat nichts weniger gemacht, als dieses Unternehmen ganz schön umgekrempelt und sehr familienfreundlich gemacht. Und das macht er natürlich nicht einfach nur so. Er hat nämlich auch Familie und einen Sohn und ist Papa. Und genau, mit ihm würde ich heute gerne über Familienfreundlichkeit und Papafreundlichkeit sprechen. Ja, meine Frage an alle Gäste erstmal, wie geht's dir mit Corona und wie ist das Befinden im Moment?
Vielen Dank, Birk, auch für die einleitenden Worte und für die Blumen. Wir machen sehr viel, aber es ist nicht nur ich als Person, sondern wir machen es als Team. Die Corona hat uns am Anfang natürlich wie viele anderen auch geschockt, in vielerlei Hinsicht. Gerade am Anfang war es schwierig, jetzt nicht von der Arbeitssicht, sondern als die Schulschließung und Kitaschließung noch dazu kam, Thema Vereinbarkeit, Homeoffice, auch eine neue Welt für manche, das irgendwie übereinander zu bekommen. Mittlerweile hat sich, glaube ich, eine gewisse Routine eingeschlichen. Dadurch, dass jetzt die Schulen und Kitas Gott sei Dank weitestgehend in Baden-Württemberg normal funktionieren und wir die Flexibilität haben, dass wir sowohl von zu Hause arbeiten können, als auch im Büro ausarbeiten können, je nach Präferenz, ist es jetzt erträglicher, es ist besser geworden. Und insgesamt Corona, ich glaube, da spreche ich auch für viele Väter oder Eltern, war auch eine von der Vereinbarkeitsperspektive, Familienperspektive auch eine Gelegenheit, mal zu gucken, wie es sich anfühlt, über längere Zeitraum eng bei der Familie zu sein, bei den Kindern zu sein, die Entwicklung des Kindes mitzubekommen, sei es in Sachen Homeschooling, aber auch bei Hobbys, Spielen etc. Also von der Perspektive hat das, glaube ich, auch eine positive Auswirkung gehabt oder hat es immer noch, mit der Hoffnung, dass das für viele auch im Kopf bleibt, sodass auch nach Corona-Zeit viele dann doch das Thema Kindererziehung, Kinderbetreuung als eine Elternaufgabe wahrnehmen und auch mehr Zeit investieren.
Da hast du jetzt schon was sehr Wichtiges angesprochen, und zwar die Rolle der Väter auch in Corona. Da wurde ja viel drüber gesprochen. Vielleicht müssen wir da jetzt gar nicht so stark drauf eingehen, sondern vielleicht deshalb meine ganz persönliche Frage an dich. Wie aktiv hast du denn die Zeit mit Homeschooling zugebracht? Und ist es dir überhaupt möglich, in einer so verantwortungsvollen Position, ich habe, glaube ich, gelesen, du bist für unter anderem 25.000 Mitarbeitende verantwortlich, ein aktiver Vater zu sein und nicht sozusagen die Hälfte des Lebens oder große Teile des Lebens im Büro zu verbringen?
Ja, das gelingt in der Tat gut, weil für mich besteht die Prämisse, Familie geht vor, wirklich. Das sage ich auch öffentlich, auch hier im Unternehmen. Dazu ermutige ich auch die Kolleginnen und Kollegen. Letztes Jahr zum Beispiel bei unserer Väter-Netzwerkveranstaltung auf der Bühne habe ich auch nochmal gesagt, wir haben als Unternehmen, als SAP, sind ja kein Krankenhaus, wir beschäftigen keine Chirurgen, wir operieren nicht im offenen Herzen. Das heißt, die familiären Belange, insbesondere in Notsituationen, gehen immer vor. Wir werden irgendeine Lösung finden im Team, mit der Führungskraft. Das habe ich aber schon immer so gehandhabt. Und konkret habe ich versucht, auch vor Corona-Zeiten möglichst die Dienstreisen so gering wie möglich zu halten, dass ich abends zu Hause bin. Und mein Sohn ist jetzt mittlerweile 12 Jahre alt, aber schon als er klein war, dass ich ihn ins Bett bringe. Mit dem gemeinsamen Essen klappt nicht immer so gut, je nachdem, wie lange ich noch Termine habe. Aber zumindest mit Frühstück ihn zur Schule bringen und ihn natürlich auch abholen, auch in der Vergangenheit. Also was ich sagen will, es ist sehr gut vereinbar, auch in meinem Job. Es ist eine Frage der Priorität, also was will man priorisieren. eine Frage der Haltung. Und manchmal ist es auch ein Mindset-Thema oder auch ein Haltungsthema, dass man sich vielleicht den Job nicht zu wichtig nehmen sollte. Man ist, wenn man ein gutes Team hat, dann kann man eigentlich sehr gut sich darauf verlassen und es muss sich nicht überall als unersetzbar fühlen. Und oder das muss man auch lernen, auch Nein sagen zu können. Also Termine, die eben durchkreuzen, die tägliche Routine mit unserem Sohn oder mit meiner Frau, auch umzuorganisieren, zu sagen, nee, das kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht. Das erfordert auch viel Überwindung, aber es ist kein Akt. Also wenn es wirklich dringend ist dann, und nicht anders geht, meistens wenn es dann externe Termine, Kundentermine etc. sind oder Fristensache, das ist verständlich. Aber in der Regel, in Long-Term, wie wir sagen, langfristig, kann man sehr gute Termine so verlegen. Und hat bei uns jedenfalls praktisch jeder Verständnis. Also keiner würde die Augen verdrehen, was es soll, sondern es ist normal. Das ist, ob es um mich geht oder um meine Mitarbeiterinnen oder meinen Mitarbeiter. Wenn es um Thema Familie, Kinderbetreuung etc. geht, da ist keine Diskussion.
Wie wichtig ist denn da deine Vorbildfunktion? Weil also es ist ja so, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, wo von Vätern erwartet wird, dass sie präsent sind, dann kann ich ja oder dann habe ich vielleicht als Vater, der nicht ein großes Selbstbewusstsein hat oder auch sich nicht darüber wegsetzen möchte, habe ich ja vielleicht Schwierigkeiten zu sagen, hier an dem und dem Tag hat mein Kind Kinderturnen oder Kinderfußball oder Ballett, ich möchte jetzt hier um 15 Uhr gehen, ich möchte nicht bis um 20 Uhr mit euch im Büro sitzen, sondern ich möchte früh gehen und das ist mir sozusagen ein heiliger Punkt und an diesem Punkt, da gibt es keine Meetings, da geht nichts, was vorgeht, sondern das ist mein Punkt. Wie wichtig ist denn, dass du als Führungskraft auch vorangehst und deinen Kollegen signalisierst, komm, wenn ich das mache, könnt ihr das genauso machen?
Das ist sehr wichtig, dass es nicht nur natürlich mich gibt. Ich habe eine besondere Verantwortung, dass ich nicht nur Geschäftsleitung bin, sondern auch zusätzlich für HR-Themen, das Personalthemen zuständig. Aber es muss eine Breite getragen werden. Nur dann, wenn das Top-Management, die Geschäftsleitung, Vorstand, je nach Struktur, das auch vormachen, darüber reden, kommunizieren, dann wird es auch unten akzeptiert, dann ist es cool und nicht etwas, wofür man sich schämen muss oder entschuldigen muss, sondern nein, das gehört zum Leben. Familie gehört zum Leben. Leben ist nicht nur Arbeit, sondern besteht aus Arbeit und Privatleben. Und das prägt dann auch langfristig die Kultur. Also von unten alleine, wenn da oben dann tatsächlich familienunfreundliche Termine angesetzt werden, zu familienunfreundlichen Zeiten Feedback erwartet wird, Sachen zelebriert werden, die offensichtlich nicht mit dem Familienleben vereinbar sind, sei es in Form von Dienstreisen, in Form von nächtlichen Meetings etc., dann wird es im Unternehmen nicht funktionieren. Wir haben Glück, dass wir hier darüber offen reden. Ich habe vor, ich weiß nicht, wann wir angefangen haben, das ist schon eine Weile her, das erste Väter-ETSAP-Veranstaltung zu organisieren. Da waren sofort mehrere hundert Väter dann anwesend. Das war eine, ich bin für Diversity und Vielfalt verantwortlich und früher hatte ich immer Räume gehabt, volle Frauen. Da ging es um Thema Female und Frauen in Führungspositionen. Und das war so ein Termin, den werde ich nie vergessen. Ein ganzer Raum nur Väter. Das habe ich auch noch nie gehabt. Da war jetzt nur eine Mutter, die sich da verirrt. Und da haben wir dann über die Belange gesprochen. Und seitdem ist dann so eine Bewegung entstanden. Auch unser CEO, der Christian Klein, der sagt auch bei globalen Mitarbeiterversammlungen, jetzt hält auch einfach, dass er total müde ist. Er hat dann gerade ein zweites Kind bekommen vor ein paar Monaten und ist busy damit, mit die ganze Nacht sich darum zu kümmern. Und diese allein als CEO in einem vor 100.000 Leuten darüber zu reden und zu sagen, ich kümmere mich da darum, deswegen bin ich auch müde und nicht so auf cool zu tun, ja, ich habe Nanny, die kümmern sich da darum, ich bin immer fit. Das macht einen riesen Unterschied, was das Thema Akzeptanz angeht. Und es wird dann so ein Coolness-Faktor. Umgekehrt, wenn solche Rahmenbedingungen nicht respektiert werden in einzelnen Bereichen, dann wird er geächtet, also es ist uncool.
Hat sich denn deine Haltung zu dem Thema auch verändert, als du selbst Vater geworden bist? Also ich kann das sozusagen aus eigener Erfahrung sagen, früher haben mir Arbeitstage bis 20 Uhr jetzt nicht so viel ausgemacht. Das muss ich jetzt nicht dauerhaft haben, aber da hätte ich jetzt nicht mit der Wimper gezuckt, das anzunehmen, ein spätes Meeting oder so. Heute Genau, geht Kind vor, die Perspektive verändert sich durch die Vaterschaft. Wie war das denn bei dir, als du Vater geworden bist? Hast du dann dadurch noch einen stärkeren Fokus auf dieses Thema Vereinbarkeit, nicht nur im Privaten, sondern halt auch im Beruflichen bekommen?
Bei mir, also Geburt meines Kindes und Berufsbeginn sind zusammengefallen. Also ich kenne es gar nicht anders. Also als ich gerade am ersten oder anderthalb Jahren nach Studienabschluss ist dann unser Kind geboren. Und so habe ich auch dort, obwohl ich einen neuen Job damals angenommen hatte, das war nicht bei SAP, auch dort gehandhabt. Also für mich war klar, dass ich mich da einbringe und mich um unseren Sohn kümmere. Und ich habe daraus auch kein Thema gemacht. Da war ich auch keine Führungskraft. Ich war ein einfacher Jurist im Unternehmen. Und deswegen kann ich keine Übergangsunterschiede sagen, was bei mir nicht so ganz passt. Was aber sich auf jeden Fall geändert hat, ist im Vergleich vor 12 Jahren, also als unser Sohn geboren wurde, oder noch länger. Diese Zeitgeist hat sich verschoben und die Werte haben sich verschoben. Also vor 12 Jahren oder 11 Jahren, als ich bei SAP angefangen habe, war es noch einigermaßen, nicht überall, aber teilweise schon cool, länger zu arbeiten. Also wenn du schon um 5 Uhr mit deiner Präsentation oder Ausarbeitung für einen Vorstand fertig warst, dann hast du trotzdem um 10 Uhr abends gescheckt, um zu zeigen, wie fleißig du bist und wie lange du daran gearbeitet hast. Das ist heutzutage undenkbar. Also das wäre total uncool, das zu machen. Dann kommen die Fragen, was ist da los? Warum hast du so spät geantwortet? Entweder ist die Antwort im Kontext erklärbar, weil man mobil gearbeitet hat, den ganzen Tag mit dem Kind am Spielplatz war oder was auch immer und abends an dem Rechner saß. Aber wenn es dann ein Zeichen von Überstunden etc. ist, dann wird man angesprochen von Kollegen, von Führungskräften etc. Und das ist diese Werteverschiebung, die über alle Generationen hinweg betrifft, natürlich auch andere Werte, unter anderem Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Und wenn die Führungskräfte, Top-Führungskräfte über diese Themen reden, über ihre Gefühle reden, das ist auch Gott sei Dank akzeptierter, ist auch cooler, nicht nur akzeptiert, sondern cooler, als früher der Fall war. Wenn unser Finanzvorstand Luka Mucic auf die Frage im Handelsblatt, was würdest du rückblickend anders machen im Rahmen seiner Karriere, der ist seit 25 Jahren bei SAP, hat als Rechtsreferendar angefangen. Wenn er im Handelsblatt schreibt, rückwirkend würde ich mehr Zeit für meine Kinder nehmen, mehr Elternzeit nehmen, dann ist es auch schon ein starkes Signal für die Belegschaft.
Ist es auch so, dass dadurch, dass, also wir reden ja häufig darüber, dass, oder ein häufiger Kritikpunkt an Vätern ist ja, dass es durchaus diese Möglichkeiten gibt, der gleichberechtigten Arbeit, oder so, aber dass viele Väter das gar nicht so aktiv nutzen. Also sei es nun Homeoffice oder Teilzeit, Führen in Teilzeit oder so. Wie ist das denn bei euch? Spürt ihr, dass die Angebote, die ihr macht, auch verstärkt von Vätern genutzt werden, weil es so viele Väter sind?
Also wir nehmen auf jeden Fall Tendenz zunehmend, dass die Rolle als Vater, Thema Vereinbarkeit etc. akzeptiert wird, dass es nicht als ein Karriereknick gesehen wird, wenn man länger in Elternzeit geht oder die Arbeitszeit reduziert oder ins Sabbatical geht. Und ja, die pushen wir schon übermäßig, dass es von willkommen ist, solche Maßnahmen, solche Bemühungen. Und aber nichtsdestotrotz ist das Angebot, die Annahmequote könnte oder dürfte ruhig viel höher sein, als es im Moment ist. Also es ist zwar zunehmend, aber auf einem sehr niedrigem Niveau. Und als Arbeitgeber ist man dann ja auch dann irgendwann am Ende angelangt, was man so noch machen kann. Man will ja nicht missionieren die Leute oder in das Privatleben der Menschen sich einmischen, nur Optionsfreiheiten schaffen. Und warum es nicht funktioniert, warum die Väter dennoch zurückhaltender sind und nicht in dem Maße diese Angebote annehmen. Da gibt es viele Gründe. Also ich kann nur für SAP sprechen. Also bei uns ist die Offenheit da, aber ich glaube, diese Rollenbilder, die man kennengelernt hat, also bevor man Vater geworden ist, also von eigenen Eltern, spielen immer noch traditionell eine sehr große Rolle. Die Verantwortung, die Mütter sich für sich so wahrnehmen und sich dafür zuständig fühlen und dann auch in Elternzeit gehen, Teilzeit gehen, länger bleiben. Das ist auch etwas, was mit diesem Rollenmuster zu tun hat und sehr, sehr, sehr schwer sich oder sehr langsam sich verändert. Also wir sehen positive Impulse, auch allein dadurch, dass wir beide darüber jetzt reden, dass dein Podcast hier sehr erfolgreich ist. Aber hier könnte die Geschwindigkeit ein bisschen höher sein. Natürlich gibt es dafür Gründe, warum so ist, wie es ist. Wenn wir vergleichen SAP Deutschland, SAP USA, gleiche Firma, gleiche Branche, da sieht die Zahlen ein bisschen anders aus. Das hängt auch dann wieder mit den Sozialversicherungssystemen und Steuersystemen in den USA zusammen. Hier ist es ein bisschen bequemer, ist ein bisschen mit Ehegattensplitting etc. ist halt ein gewisses Muster entstanden, die man durchläuft. Und diese Strukturen aufzubrechen, neu zu denken, dazu braucht es Zeit. Und solche Podcasts, wie wir machen, um hier zu zeigen, es ist völlig okay, du musst es nur machen.
Gab es denn für dich eine Art Vorbild oder so ein Punkt, wo du gemerkt hast, ich möchte jetzt nicht so Vater sein wie die Väter um mich herum oder eine andere Vätergeneration? Also ich hab mich da letztens dran erinnert, wie das war, wo ich meine Vorbilder hergekriegt habe. Und mir gefiel damals, also in der Schwangerschaft, dieses Bild der neuen Väter, das damals so durch die Medien schon mal geisterte, so sehr. Und diese Väter, die ihre Kinder in der Trage trugen und rumfuhren, das gefiel mir irgendwie als Narrativ. Und damit konnte ich mich unheimlich identifizieren. Wie war das denn bei dir? Hattest du auch irgendwie so Vatervorbilder außerhalb der eigenen Familie?
Ich habe aufgrund meines Werdeganges hatte ich gar keine Vorbilder, was manchmal auch gar nicht so schlecht ist, weil man dann offen bleiben kann. Ich bin ja ohne meine Eltern nach Deutschland gekommen und hier mit 14 Jahren aufgewachsen. Also ich hatte weder positive noch negative. Das, was in Afghanistan war mit meinem Vater etc., kann man nicht so vergleichen. Ich habe auch nicht so Erinnerung da gehabt. Für mich war also jetzt weniger Vorbilder, sondern ich mochte das. Also mit meinem Kind Zeit zu verbringen, mit ihm zu spielen, die Entwicklung zu sehen. Also auch ohne Fälle, es war so intrinsisch motiviert. Also ich musste jetzt nicht mich an jemanden orientieren, sondern ich war einfach vielleicht, ja, natürlich Liebe und plus Neugierde vielleicht, was dazu kommt, jetzt nicht zu verpassen. Und dann ein gewisses Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, die anderen Sachen, Karriere, ich konnte noch mehr arbeiten, noch mehr Dienstreisen machen, noch mehr schreiben etc. Aber das kann ich auch irgendwann später machen, beziehungsweise dadurch läuft das alles auch nicht schneller. Aber ich kann aber auch beides irgendwie gucken, dass ich miteinander vereinbaren kann. Und das ist mir bei allen, bei bisherigen zwei Arbeitgebern, die ich hatte, seit der Geburt sehr gut gelungen.
Du hast ja jetzt schon angesprochen, deine eigene Vita. Ich habe heute Morgen einen Artikel aus der Süddeutschen gelesen. Da war von Bilderbuchintegration die Rede. Du kamst als unbegleiteter Flüchtling, ich glaube, so ist die offizielle Bezeichnung, nach Deutschland. Und wie sehr hat dich denn aber die Kindheit in Afghanistan geprägt und wie stark hat dich die Zeit dann ohne Familie in Deutschland geprägt, vor allen Dingen in Bezug auf das Vatersein? Würdest du sagen, gibt es Einflüsse von der Lebensgeschichte auf deine Art, Vater zu sein?
Bestimmt gibt es Einflüsse, aber unterbewusste vielleicht, aber auf jeden Fall eins, wo wir darüber reden, wird mir bewusst. Mein Vater war, als ich klein war, sehr viel unterwegs. Er war Geschäftsmann, sowohl in Afghanistan, trotz damaligen Zuständen, auch im Ausland. Also ich hatte nicht viel Zeit mit ihm oder hatte auch nicht viel Zeit mit ihm verbracht und ist auch entspricht nicht so ganz den Rollenmuster in Afghanistan. Da wird ein bisschen anders gelebt. Ist man als Familie, als Großfamilie eher und nicht diese Zuordnung Vater und Mütter und Kinder ist ein bisschen anders geprägt. Und das kann sehr eine Rolle gespielt haben, dass ich mir vielleicht mehr Zeit gewünscht hätte mit meinem Vater, mehr Aufmerksamkeit, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen, ich eher meine Entwicklung sieht, dass ich das diese Sehnsucht dann vielleicht mitgenommen habe und diesem dann meinem Kind nicht vorenthalten wollte, nicht das Gleiche antun wollte. Aber was Prägung, was in Sachen Vater angeht, ich komme nochmal darauf zurück. Dadurch, dass ich nicht beeinflusst wurde hier, als ich nach Deutschland kam, ich hatte also die freie Wahl quasi, wie ich mich orientiere. Also es hat Vor- und Nachteile, ob man mit Familie einwandert in ein Land oder ohne. Und ohne ist dann man offen ist für alles. Also man hat keine direkten Einflüsse, die einem bewusst oder unbewusst steuern und dann irgendwann einem bewusst wird. Ich habe also alles bewusst sehen, ausprobieren und dann mich entscheiden können. Und so ist es auch mit dem Zeitpunkt von unserem Kind. Also ich war mit meiner Frau schon ziemlich lange zusammen, bevor wir es entschieden haben, ein Kind zu bekommen. Also wir waren, ich glaube, 33 oder 34. So, dass wir viel Zeit hatten, uns damit Gedanken zu machen, wie wir als Eltern fungieren wollen, was uns wichtig ist. Und da war vollkommen klar, dass ich jetzt nicht, obwohl ich jetzt gerade meinen Berufseinstieg hatte, dass es nicht heißt, dass ich jetzt nur noch Gutachten schreibe und Karriere mich stürze, sondern dass ich von Anfang an voll da bin, genauso wie meine Frau da voll da sein wird.
Du hast ja jetzt Karriere gemacht, anders kann man es ja nicht sagen. Gab es denn aber trotzdem, also hast du für diese Karriere Opfer bringen müssen in Sachen Familie? Oder würdest du sagen, bist auch an Widerstände in Unternehmen gestoßen und hast gemerkt, okay, das mit der Vereinbarkeit, das klappt an manchen Stellen nicht so, und versuchst jetzt diese Erfahrung, negativ vielleicht, aber auch vielleicht positiv, jetzt sozusagen in deine Arbeit als Personalverantwortlicher zu stecken? Gibt es da so Punkte, wo du sagst, so, ich habe jetzt etwas ganz Blödes erlebt und jetzt das möchte ich meinen Mitarbeitenden bei SAP ersparen in Sachen Vereinbarkeit und Familienfreundlichkeit?
Ja, also ich habe ja gesehen, wie manch andere Unternehmer reagiert haben auf diese Themen, also ohne Bezug zu diesen Themen, weil die halt ganz anderes Leben geführt haben als die jetzige Generation oder meine Generation damals, als ich im Berufsleben eingestiegen bin. Das war also kein Coolness-Faktor oder auch nicht selbstverständlich, über Kinder, Familie offen zu reden und auch zu sagen, dass man Zeit nimmt. Das fand ich ein bisschen befremdlich. Ich hatte zwar damals kein Kind zu der Zeitpunkt, aber ich fand es ein bisschen befremdlich. Ich selber persönlich habe ich nicht diese Erfahrung machen müssen. Ich habe ziemlich klar immer kommuniziert, aber auch nicht dogmatisch kommuniziert. Also mir ging es nicht darum, den anderen zu überzeugen, genau sich so verhalten, so wie ich, sondern jeder kann leben, wie er oder sie will. Nur ich habe gesagt, wenn zum Beispiel Termine, ich kann mich erinnern, auch bei SAP am Anfang, Termine und Zeiten kamen, wo ich nicht wollte, dann habe ich auch gesagt, also nee, da kann ich nicht. Also da habe ich entweder, muss ich mein Kind in den Kindergarten bringen oder abholen von der Schule, können wir einen anderen Termin bitte finden. Da bin ich jederzeit gern für euch da. Aber ich finde, man muss auch nicht immer selbst Betroffene sein, um sich für Themen einzusetzen und die Themen voranzutreiben. Und das tue ich auch bei anderen Themen. Ist so, man muss nur halt, es kommt auf das Menschenbild an. Also wie sieht man den anderen Mitmenschen? Sieht man die ganzheitlich im Unternehmen? Sieht man nur als eine Arbeitskraft, der nur gegen Geld Arbeitsleistung erbringt? Oder als jemand, der seine Lebenszeit hier investiert, parallel auch ein Privatleben führt, genauso Emotionen, Gefühle etc. hat wie ich selbst? Wenn man so ein Bild hat, dann hat man Empathie für viele Themen, von denen man selber vielleicht gar nicht betroffen ist. Aber man kann trotzdem mitfühlen, wie es sein kann. Sei es das Thema Pflege, was aktuell sehr zunehmend, oder Thema Alleineltern etc. Also daher kommt eher aus meiner Haltung heraus, aus meinem Menschenbild heraus, mich dort verstärkt einzusetzen für diese Themen.
Wie siehst du denn die Väter selber in der Verantwortung? Also es fällt ja leicht, über sein Unternehmen zu klagen, dass man da, wenn man in Elternzeit an Grenzen stößt und dass man Angst haben muss um seine Karriere, wenn man Stunden reduziert. Wie groß siehst du denn die eigentliche Verantwortung bei den Vätern selbst, auch Dinge einzufordern und zu sagen, ich möchte jetzt aber 30 Stunden arbeiten und das klappt vielleicht auch auf meiner Position. Oder eben zu sagen, ich überlege mir auch ein eigenes Arbeitsmodell und sage, okay, ich bin jetzt vielleicht von 8 bis 15 Uhr im Büro und abends setze ich mich nochmal 2 Stunden hin, wenn alle schlafen, dann mache ich nochmal die E-Mails oder so, dass man auch sagt, okay, ich versuche selbst mein Arbeitsmodell so ein bisschen zu gestalten und selbst auch Ideen zu entwickeln, wie Vereinbarkeit funktioniert. Haben wir also als Väter eine eigene Verantwortung, auch Vereinbarkeit so ein bisschen mitzugestalten, oder siehst du eher die Verantwortung bei dir selbst, also dir jetzt als Personalverantwortlicher, der im Unternehmen große Programme dafür entwickelt?
Also, ja, am Ende sind beide dafür verantwortlich. Also einer muss natürlich wollen, weil wir als Arbeitgeber natürlich nicht den Menschen vorschreiben oder irgendwelche Empfehlungen aussprechen können, missionieren können oder auch wollen. Und es gibt tatsächlich auch, ich habe aus den Väter-Summit, kann ich mich an bestimmte Gespräche erinnern mit den Vätern, die dort anwesend waren, jetzt im Februar. Da kann ich mir vorstellen, dass es verdammt schwer ist, als Mitarbeiter, als Vater seine Wünsche zu äußern, weil einfach das kulturelle Umfeld des jeweiligen Unternehmens das gar nicht toleriert. Also da muss man sich fast entscheiden, setze ich mich für Vereinbarkeit, für meine Familie und Kinder ein oder ich suche meinen anderen Arbeitsplatz, weil das wird hier nicht funktionieren. Und das tut mir weh, dass wir im Jahr 2020 immer noch Unternehmen haben mit so einer Kultur. Aber man kann als Mitarbeiter auch in schwierigen Situationen auch viele selbst erreichen. Also es ist immer so, wenn dein Vater oder egal, ob jemand etwas will, mit Leidenschaft kommt, also man sieht, dass es diese Person wichtig ist, egal was es auch immer ist, als Arbeitszeitreduzierung ist oder irgendein anderes Thema, und diese auch in der Art und Weise kommuniziert, nachhaltig da dran bleibt, gleichgesinnte Verbündete auch sucht, man ist in der Regel gerade bei solchen Themen nicht der Einzige, und dann gemeinsam dann Gespräche dann sucht mit Personalabteilungen, wenn es Betriebsräte gibt, mit den jeweiligen Betriebsräten im Unternehmen, und so die Wünsche kanalisiert oder ein eigenes Väternetzwerk zu gründen. Wobei, wenn ich ein Väternetzwerk gründen kann im Unternehmen, dann ist das Unternehmen schon eigentlich ziemlich weit oder gut unterwegs. Aber man kann diese ersten Schritte gehen. Dann ist auch die Akzeptanz hoch. Dann kann es sein, dass man dadurch so etwas wie eine Graswurzelbewegung Initiative ins Leben gerufen hat und dann die Kultur auch ändert. Daher auf jeden Fall die Initiative ergreifen, leidenschaftlich bestimmt dafür einsetzen und einstehen, immer konstruktiv, wenn man weiß, dass etwas nicht geht, weil zum Beispiel ein Team einfach zu klein ist. Das Unternehmen kann sich nicht leisten. Und wenn ich dann davon 100% auf 50 dann käme, dann würde es auch ein Problemunternehmen darstellen. Dann gemeinsam mit dem Chef und den Verantwortlichen dann eine Lösung zu finden, die vielleicht nicht im nächsten Monat funktioniert, aber vielleicht in den nächsten 3-4 Monaten findet man eine Lösung. Also auf jeden Fall muss die Initiative von denjenigen, also in dem Fall von den Vätern, kommen. Aber es reicht nicht, der Unternehmen muss auch das auch gewähren. Also nur verlangen, wenn das System oder die Kultur das nicht gewährt, obwohl man danach verlangt, dann funktioniert das nicht.
Wie war das denn bei dir? Gab es für dich eine Aktivität, etwas, wofür du gesagt hast, das ist etwas dafür, gibt es keine Chance, dass das da ein Meeting zwischengrätscht oder so? Also gab es so die Vater- und Sohn-Aktivität, die dir heilig war oder ist auch vielleicht noch?
Ja, also es ist auf jeden Fall, ich wecke meinen Sohn, ich mache Frühstück, wir frühstücken gemeinsam, ich bringe ihn zur Schule, meine Frau schläft in der Zeit. Da passiert nichts. Es ist klar, da kein Termin, was auch immer, die Welt geht nicht unter. Das Gleiche galt, als es klein war, noch bei ein paar anderen Terminen oder Zeiten. Wirklich nur in extremen Ausnahmen, dann ist es auch okay. Dann habe ich eine Alternativlösung gesucht. Aber das war klar kommuniziert. Das Wichtige ist, man kommuniziert, warum das so ist. Dass es kein böser Wille ist, sondern wirklich tatsächlich ein Grund da ist. Und dann wird es wirklich akzeptiert. Und zu der Zeit war ich gar nicht Personalleiter, also Manager oder so, weswegen man es machen musste, weil ich das bin, sondern weil ich halt offen gesprochen habe. Ich habe auch offen mit meinen Kollegen auch meine Erfahrung geteilt. Also einfach so bei den Pausen und so, dass sie dann wussten, okay, der ist nicht jemand, der hier wie ein Roboter nur zur Arbeit kommt, sondern tatsächlich irgendwie mit der Familie Zeit verbringen und verbringen möchte. Und heutzutage ist es eben noch leichter als früher. Kann man ja entsprechend Zeiten blocken im Kalender und dann weiß man, okay, in der Zeit ist dieser Mensch nicht erreichbar, sei es Sporttermine oder wenn wir jetzt nicht fertig werden sollten, müsste ich dann ungefähr 20 Minuten abwürgen, weil dann muss ich meinen Sohn abholen von der Schule und nach Hause bringen. Das sind so Dinge, da ist Wecker gestellt, egal was es ist, klingelt Wecker, jeder weiß Bescheid, ich muss jetzt los.
Ja, aber gibt es denn für euch sozusagen so Vater-Sohn-Rituale? Also zum Beispiel, bei mir ist es im Moment Lego bauen. Dein Kind ist so ein bisschen wahrscheinlich aus dem Lego-Alter schon ein bisschen raus. Bei mir sind es auch Dinosaurier im Moment, eine große, große Leidenschaft, die bei mir wiedererweckt wird und bei meinem Sohn, ja, gerade aufkommt. Wie war das bei dir oder wie ist es bei dir? Habt ihr so gemeinsame Dinge, die ja so Vater-Sohn-Aktivitäten?
Ja, wir haben mehrere Sachen, die verschieben sich auch immer wieder, wandeln sich natürlich mit dem Alter. Also im Moment ist gemeinsames Tanzen, like nobody's watching you, am Sonntag uns heilig. Also wir tanzen gemeinsam, Musik machen wir laut und wir haben vereinbart, niemand kommentiert den Tanzstil des anderen. Und toben es einfach mal richtig aus, als würden wir nicht beobachtet werden. Es macht wirklich Spaß, es ist sehr gut für mich am Sonntagabend und auch für ihn auch, weil es ist ja Montagsblues und Schule etc., dass man wirklich ausgetobt und gut gelaunt ins Bett geht. Ansonsten, jetzt ist er ist jetzt 12, siebte Klasse ist reingekommen. Wir haben sehr viele Interessengebiete, die wir miteinander teilen. Er ist sehr wissenschaftlich interessiert. Dokumentation ist unser Lieblingsthema, die wir gemeinsam gucken zu allen möglichen Themen. TikTok und YouTube und natürlich, wir haben untereinander sind Accounts geteilt, kommentieren gegenseitig, er hilft mir, ich helfe ihm beim Posten von Sachen. Und ansonsten, Musik ist unser gemeinsames Dauerhobby, schon seit einiger Zeit. Er hat angefangen zu rappen. Ich versuche ein bisschen ihn zu begleiten, wie weit sprachlich noch okay ist und wie weit dann vielleicht man bestimmte Worte rauslassen sollte. Ansonsten, die feste Rituale sind vom morgens Frühstück, abends abholen, also nach der Schule gemeinsam essen, Zeit verbringen, quatschen und natürlich an Wochenende viel Zeit verbringen, wenn es irgendwie geht.
Da muss ich jetzt einmal reingrätschen. Du hast jetzt gesagt, YouTube, TikTok und Rappen. Das sind ja Dinge, wo viele Eltern die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, also die YouTuber, die verstehen wir nicht. Wir verstehen nicht, was die Kinder auf TikTok machen. Und das mit dem Rap, das ist ja sowieso so ganz schlimm. Wie wichtig ist dir denn sozusagen, deinem Kind mit Interesse auf Augenhöhe irgendwie zu begegnen und zu verstehen, was er mit seinen 12 Jahren gut findet? Und genau. Und wie schwer fällt dir das auch zu verstehen, was er gut findet?
Ja, manche Sachen, also manche Musikstücke, wo er sagt, Papa, dafür kriege ich Gänsehaut, das verstehe ich überhaupt nicht, wie man bei so einem Quatschmusik Agro-Rap und sowas Gänsehaut bekommen kann. Gott sei Dank ändert sich das auch, Musikgeschmack. Also manchmal werde ich nervös, ob es genauso weitergeht, aber mittlerweile ist er davon weg. Aber ansonsten ist es so, es ist keine Absicht von mir, aber es ist so normal entstanden. Also mir ist es lieber doch, dass er mit mir all die Dinge macht, also seine ersten Schritte in YouTube macht, als wenn ich ihn verbiete, sage, nee, du bist nur 16 oder 17, 18. Und das werden die sowieso dann hinter meinem Rücken machen. Und dann kann ich die nicht begleiten, unterstützen auf dem Weg dahin. Lieber machen wir es halt gemeinsam. Und dann die Sachen, die nicht gehen, dann diskutieren wir so lange, bis er auch versteht, warum es nicht geht. Und ich sehe das, also soziale Medien per se ist ja, was weiß ich, jetzt nicht schlecht, sondern nur der Umgang, auf den Umgang kommt es darauf an. Und bei YouTube war es so, er wollte unbedingt ein YouTube-Video veröffentlichen, so ein Rap-Video, was er selber gemacht hat, Musik und so. Habe ich lange mit ihm einmal geredet, muss das sein, du hast noch Zeit. Aber irgendwann, seine Klassenkameraden hatten es auch gemacht. Also irgendwann wird es schwierig zu sagen, ja gut, ist mir egal, wie die anderen gemacht haben, du machst es nicht. Also haben wir gemeinsam das Ganze gemacht. natürlich ein bisschen begrenzt, also nicht öffentlich, war ihm klar. Er versucht auch nicht mit seinem Bild in der Öffentlichkeit zu sein, nicht wegen uns, sondern von sich aus. Und dann hat er auch die Erfahrung gemacht, okay, er hat ungefähr 35 oder 38 Likes gehabt bei seinem Video, obwohl es nur ein Netzwerk, also nur den Link hatte klicken können. Er hat auch so 3-4 Dislikes gehabt. Und er wusste vorher, dass es Dislikes gibt, logischerweise, aber dieses Gefühl, was Dislike bewirken kann bei seinem persönlichen Werk, wie in Video und Musik, das hat ihn nachhaltig wirklich beeinflusst. Und danach war dann das Interesse an das eigene Video, im YouTube hochladen, breite Öffentlichkeit, dann nicht mehr so groß. Er macht es immer noch ein bisschen, aber er ist nicht mit der Intensität, als wäre was Neues, Verbotenes, müsste ich es machen. Das Gleiche ist mit dem Instagram und allen anderen Sachen. Also im Moment macht er alles gemeinsam mit mir. Also irgendwann wird Zeit kommen, wo er dann doch noch alleine Sachen macht, ohne dass er mit uns darüber redet. Aber solange diese Offenheit, dieses Vertrauen hat und wir dann ihn begleiten können, das finde ich aus meiner Sicht das Beste, was passieren kann. Und er bringt mir verdammt viele Sachen bei, an Funktionalitäten etc. von YouTube, Social Media, die ich natürlich nicht weiß. Ich bin zwar nicht, gehöre nicht zum alten Eisen, aber ich beschäftige mich auch nicht jeden Tag mit diesen Themen. Also lerne auch sehr viel von ihm umgekehrt.
Angesichts der Zeit und dass du gleich deinen Sohn von der Schule abholen möchtest, stelle ich jetzt mal eine Abschlussfrage. Und zwar heißt der Podcast ja So Geld Papa. Und wir versuchen, dass jeder Gast auch so einen kleinen Papa Ratschlag da lässt, gerade für junge werdende Papas. Hast du einen Ratschlag an Väter, die jetzt gerade entweder kurz vor der Geburt stehen oder ja, jetzt zu Hause ein kleines Kind haben? Was würdest du denen raten? Einen Tipp.
Also das Wichtigste ist, eigene Bedürfnisse erkennen diese priorisieren, kommunizieren, auch dafür auch zu streiten. Also nicht warten, dass man ein Angebot unterbreitet, auch nicht aufgeben, wenn der erste Versuch beim Chef oder in der Umgebung etc. auf Widerstand stößt, dann aufzugeben, sondern wenn man das Gefühl hat, verspürt, auch dafür auch zu streiten, einzusetzen, in der Art und Weise, wie ich am Anfang gesagt habe. Ja, ansonsten ist es schwierig, Tipps zu geben, die allgemeingültig ist. Also bei uns hat sich bewährt, dass wir eben so gut wie es geht auf Augenhöhe die Zeit verbringen und miteinander kommunizieren. Natürlich ist man als Erziehungsperson hat auch eine andere Rolle, man ist ja keine Freunde, aber soweit es geht, dass man eben diese Eigenverantwortung früh stärkt und dann hat man hoffentlich später wenig Stress. Obwohl bei mir Pubertät kann noch kommen, 12, aber ich hoffe, dass er es aussetzt oder überspringt. Das hat, glaube ich, jeder Vater oder jede Mutter mal geträumt. Das werden wir sehen. Aber das ist dann, wenn das Kind groß wird und eigenverantwortlich entscheidet, weil es eben viel darüber geredet wurde, man darauf eingegangen ist, das entlastet einen auch als Eltern, dass man nicht überall aufpassen muss, wie im Jobleben. Das schlimmste Leben hat eine Führungskraft, die Makromanagement betreibt. Weil er muss überall gucken, dass er aufpasst, was läuft. Und das beste Leben hat man als Führungskraft, wenn man den Mitarbeitern einfach vertraut, das Ziele vorgibt, transparent macht und darauf vertraut, dass die Mitarbeiter selbst entscheiden, was das Richtige und wann das Richtige ist und dann sich als Führungskraft auf die wesentlichen Themen konzentriert.
Okay, dann mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr, glaube ich, viel über Vereinbarkeit erfahren und vielen Dank für deine Zeit und die vielen tollen Einblicke in Unternehmenskultur. Tschüss!
Tschüss!